Stell dir vor, es ist Freitagabend. Ein Systemadministrator bei einer echt großen globalen Bank aktualisiert halt das Backup-Skript für die Kundendatenbanken.
Oh je, der Klassiker.
Genau. Er tippt den Befehl ein, drückt Enter und geht dann entspannt ins Wochenende. Aber am Montagmorgen steht das Telefon nicht mehr still.
Lass mich raten, das Rechenzentrum hat sich nicht synchronisiert?
Schlimmer. Ein komplett neues, leeres Verzeichnis hat die alten Backups überschrieben. Alles weg. Und warum? Weil in Zeile 42 von diesem Skript ein einziger, winziger Schrägstrich am Ende eines Dateipfads gefehlt hat.
Ein einziger Slash. Wahnsinn.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem tiefen Einblick. Wir schauen uns heute etwas an, das man echt getrost als die geheime Architektur des modernen Internets bezeichnen kann. Uns liegen heute die gesammelten Notizen einer BSA-Abschlussprüfung vor.
Also quasi das rohe, ungeschönte Wissen, das angehende IT-Infrastrukturprofis beherrschen müssen.
Richtig. Und unsere Mission heute ist es, dir zu zeigen, dass dieses scheinbar trockene Handbuch voller kryptischer Befehle eigentlich die Bedienungsanleitung für unsere digitale Welt ist. Egal, ob du dich auf ein Meeting vorbereitest oder einfach nur extrem neugierig bist, danach verstehst du die Matrix hinter deinem Bildschirm.
Und wenn man sich diese Unterlagen so durchliest, merkt man ziemlich schnell, es geht hier absolut nicht um bunte Benutzeroberflächen oder irgendwelche schicken Cloud-Dashboards.
Nee. Gar nicht.
Das hier ist der Maschinenraum. Wir sprechen über die Kommandozeilenwerkzeuge, die wirklich auf fast jedem Server weltweit laufen. Das Spannende an diesen Notizen ist für mich die Evolution der Kontrolle. Von der ganz manuellen Steuerung einzelner Prozesse bis hin zur massenhaften Automatisierung mit Containern.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wir schauen uns nämlich nicht nur an, was man da in die Tastatur tippt, sondern vor allem, warum diese Systeme die digitale Welt überhaupt am Laufen halten.
Genau, das Warum ist entscheidend.
Bevor wir aber ganze Systeme automatisieren können, müssen wir ja erstmal verstehen, was da überhaupt auf so einem Computer lebt. Alles beginnt mit den Prozessen, richtig?
Absolut. Die Quelle macht das unmissverständlich klar. Als Administrator musst du blind wissen, wie das Betriebssystem hochfährt und wie es Programme verwaltet. Befehle wie PSAUX oder auch HATOP für die Echtzeitauslastung sind da dein tägliches Brot.
Mhm. Und wenn wir uns den Systemstart, also den Bootvorgang ansehen, vom BIOS über Grub zum Kernel und dann zu Init oder Systemd, da stoßen wir direkt auf einen massiven historischen Konflikt in der Linux-Welt.
Du meinst den Übergang von dem alten SysvInit zu Systemd? Exakt. Das war weit mehr als nur ein simples Software-Update. Das war ein regelrechter, philosophischer Bürgerkrieg in der Open-Source-Community.
Ein Bürgerkrieg unter Nerds?
Kann man so sagen, ja. Jahrzehntelang nutzte Linux eben dieses SysvInit-System. Das Konzept war extrem simpel und auch extrem berechenbar. Es war quasi eine strikt serielle Kette von einfachen Shell-Skripten.
Also alles schön nacheinander?
Genau. Zuerst wurde die Festplatte gemountet. Wenn das fertig war, startete das Netzwerk. Wenn das Netzwerk da war, startete die Datenbank, ein Dienst nach dem anderen, wie bei Dominosteinen.
Aber warte mal, das klingt für mich nach einem massiven Risiko für die Bootgeschwindigkeit. Ich meine, wenn wir heute Server in der Cloud haben, die sich je nach Lastzustand innerhalb von Sekunden dynamisch zuschalten müssen, da können wir doch nicht warten, bis so eine ewig lange Dominokette von Skripten seriell durchgelaufen ist.
Das war exakt das Problem. Die moderne Hardware mit ihren zig Multicore-Prozessoren hat sich regelrecht gelangweilt, während SysVinit einen Dienst nach dem anderen abgearbeitet hat. Und hier betrat dann Systemd die Bühne.
Der Retter in der Not?
Nun ja, der radikale Ansatz von Systemd war es jedenfalls, diese Abhängigkeiten dynamisch zu berechnen. Alles, was nicht zwingend voneinander abhängt, wird parallel gestartet.
Okay, das leuchtet ein.
Das hat die Bootzeiten von teilweise Minuten auf wenige Sekunden verkürzt.
Krass. Aber macht diese Parallelität das System nicht zu einem absoluten Albtraum, wenn es um die Fehlersuche geht? Ich meine, beim alten System wusste ich doch genau, wenn das Netzwerkskript fehlschlägt, stoppt der Prozess genau da.
Richtig.
Bei Systemd explodieren dann vielleicht 20 Prozesse gleichzeitig, weil alles irgendwie asynchron hochfährt?
Das ist ein extrem berechtigter Kritikpunkt. Und genau dieses Argument haben die Traditionalisten damals auch immer wieder angebracht. Weil Systemd bricht mit dieser ganz alten Unix-Philosophie.
Welche Philosophie?
Die lautet, mache eine Sache und mache sie gut. Systemd ist aber ein echter Monolith geworden. Es startet nicht nur Prozesse, es verwaltet auch das Netzwerk, die Zeit und die Systemprotokolle.
Puh, das klingt nach einem ziemlich großen Klumpen Software.
Ist es auch. Aber um dieses Debugging-Problem zu lösen, hat Systemd ein Werkzeug namens JournalCTL eingeführt.
Aha.
Anstatt dass jeder Prozess seine Fehler in irgendwelche verteilten Textdateien auf der Festplatte schreibt, sammelt das Journal alles zentral. Es ist binär indiziert und auf die Mikrosekunde genau synchronisiert. Du kannst den gesamten parallelen Startvorgang extrem präzise filtern und genau nachvollziehen, was wann passiert ist.
Okay, das ist natürlich schlau. Und wenn das System dann läuft, haben wir laut diesen Prüfungsnotizen quasi eine ganze unsichtbare Armee von aktiven Prozessen.
Ja, hunderte oft.
Was mir da besonders aufgefallen ist, dieses PROC-Verzeichnis, das in der Quelle immer wieder erwähnt wird. Das finde ich ein ziemlich geniales Designkonzept. Linux versteckt die Informationen über einen laufenden Prozess ja gar nicht in irgendeiner abstrakten Speicheradresse.
Nee, überhaupt nicht.
Es stellt jeden Prozess einfach als ganz normalen Ordner auf der Festplatte dar.
Weil alles eine Datei ist, das ist das Mantra von Linux. Wenn du die Prozess-ID 1024 hast, dann gibt es einfach einen Ordner, der heißt PROC 1024.
Und da schaue ich dann einfach rein?
Immer. Da liegen ganz normale Textdateien drin, wie Status oder CMD-Line. Du kannst mit den simpelsten Befehlen auslesen, welche Speicherbereiche der Prozess nutzt oder mit welchem Kommando er ursprünglich mal aufgerufen wurde.
Das ist schon ziemlich cool. So als würde man den Mitarbeitern einer Fabrik direkt in die Taschen schauen können.
Gute Analogie, ja.
Aber was passiert denn, wenn so ein Prozess, sagen wir mal, Amok läuft? Wenn die CPU-Auslastung auf 100% schießt und nichts mehr reagiert?
Da kommen wir zu diesem berühmten Kill-Befehl.
Oh ja, der Terminator.
Ich habe da ja früher immer gedacht, das ist einfach so ein Knopf, den man drückt und zack, das Programm schließt sich. Aber die Körner unterscheidet da sehr präzise. Vor allem zwischen einem normalen Kill und diesem berüchtigten Kill-9. Dieser Unterschied ist architektonisch auch enorm wichtig. Ein normales Beenden, also über ein sogenanntes SIG-Term-Signal, ist im Grunde nur eine sehr höfliche Anfrage des Betriebssystems.
Höflich?
Ja, der Kernel sagt quasi, bitte fahre dich herunter. Das Programm hat dann einen eigenen Codeblock, der diese Anfrage abfängt. Es schließt dann offene Datenbankverbindungen sauber ab, löscht vielleicht noch temporäre Dateien und beendet sich dann erst selbst.
Das Programm hat also noch die volle Kontrolle, es darf noch mal kurz aufräumen.
Ganz genau.
Aber bei Kill-9, also SIG-Kill, ist das ja komplett anders. Das ist für mich wie so ein Türsteher, der jemanden sofort auf die Straße wirft, ohne dass derjenige auch nur seine Jacke holen darf. Warum ist dieser Befehl so gefährlich?
Weil ein Kill-9 das betroffene Programm überhaupt nicht mehr einbezieht. Das Signal geht direkt an den Kernel des Betriebssystems. Und der Kernel entzieht dem Prozess dann sofort und völlig ohne Vorwarnung den gesamten zugewiesenen Arbeitsspeicher und killt den Ausführungsthread.
Krass, das Programm merkt es also gar nicht kommen.
Es hat keine Millisekunde Zeit, um noch irgendetwas zu speichern. Wenn dir das bei einem Datenbankserver passiert, der gerade dabei war, einen wichtigen Transaktionsblock auf die Festplatte zu schreiben, ja, dann hast du danach mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit korrupte Datenstrukturen.
Die man dann mühsam reparieren muss.
Wenn es überhaupt geht. Man nutzt das Kill-9 also wirklich nur als allerletzten Notausschalter, wenn der Prozess schon komplett eingefroren ist.
Wir haben also diese rohe Gewalt, um Dinge zu beenden. Was mir aber in den Notizen auch noch aufgefallen ist, ist die Feinsteuerung. Also wie das System Ressourcen verteilt. Stichwort Nice-Wert.
Ah, das Prioritätssystem.
Ja, die Werte reichen da von minus 20 bis plus 19. Und das Ironische daran ist, je niedriger der Wert, desto höher die Priorität an der CPU. Also ein negativer Nice-Wert bedeutet, man drängelt sich quasi an allen anderen vorbei.
Ganz genau.
Und man braucht dafür Administratorrechte, also Root-Zugriff, um einen Prozess mit einem negativen Wert zu starten. Man muss also Chef sein, um weniger nett zu den anderen Programmen zu sein.
Das ist ein reiner Selbstschutz des Systems. Das Betriebssystem ist ja im Grunde ein Scheduler, also ein Verwalter von Zeitfenstern an der CPU. Wenn jetzt ganz normale Benutzer die Möglichkeit hätten, ihren eigenen Prozessen einfach mal die höchste Priorität zuzuweisen, dann würde das doch jeder sofort tun. Mein Programm soll am schnellsten laufen.
Klar, würde ich auch machen.
Und das Ergebnis wäre eine komplette Blockade. Wichtige Systemdienste wie der Netzwerkstack oder sogar deine Tastatureingabe würden einfach nicht mehr bedient werden, weil ein weltgewordener Userprozess die komplette CPU-Zeit frisst.
Okay, das macht absolut Sinn. Wir können also Prozesse steuern, beenden, priorisieren. Aber wenn man jetzt hunderte Server verwaltet, kann man das ja nicht den ganzen Tag manuell machen.
Definitiv nicht.
Die Prüfungsnotizen gehen deshalb auch nahtlos in das Thema Automatisierung über. Der unermüdliche Butler sozusagen. Und hier betreten wir das absolute Minenfeld des Bash-Scriptings.
Oh ja, Bash.
Ehrlich gesagt, als ich mir diese Syntaxregeln in der Quelle angesehen habe, dachte ich nur, das ist die pingeligste, unversöhnlichste Sprache, die man sich vorstellen kann. Ein falsches Leerzeichen bei einer Variablen und das ganze Skript explodiert.
Ja, viele moderne Entwickler, die zum Beispiel Python oder JavaScript gewohnt sind, die verzweifeln anfangs völlig an Bash.
Das wundert mich nicht. In Python sieht eine Zuweisung mit Leerzeichen sauber aus, in Bash ist es ein fataler Fehler. Das ist wie bei der deutschen Grammatik, ein winziges Komma ändert den kompletten Sinn des Satzes.
Was hier wirklich faszinierend ist, man muss die tiefere Logik dahinter verstehen. Bash wurde nie als reine klassische Programmiersprache konzipiert.
Sondern?
Bash ist ein Kommandozeileninterpreter. Die Hauptaufgabe ist es, den Output eines Programms als reinen Text an den Input des nächsten Programms weiterzuleiten. Bash sieht also erstmal alles, wirklich alles, als reinen Text.
Ah, okay.
Wenn Bash jetzt ein Leerzeichen sieht, interpretiert es das sofort als Trennzeichen zwischen einem Befehl und seinen Argumenten. Es denkt dann, du möchtest ein Programm ausführen, das zufällig exakt so heißt wie dein Variablenname.
Und das Gleichheitszeichen ist dann einfach ein Parameter für dieses nicht existierende Programm.
Genau. Das schlägt dann natürlich fehl.
Das erklärt auch, warum das Rechnen in Bash so unfassbar umständlich ist. Wenn ich da einfach nur 5 durch 2 teilen will, muss ich in Bash so extrem obskure doppelte runde Klammern setzen?
Das ist die arithmetische Expansion, ja.
Und das Beste ist, das Ergebnis von 5 durch 2 ist in Bash dann nicht mal 2,5, sondern einfach 2. Bash rechnet standardmäßig nur mit Ganzzahlen und schneidet den Rest gnadenlos ab.
Auch das hat einen historischen Grund. Die Unix-Philosophie greift auch hier. Fließkomma-Mathematik ist komplex. Der Kernel und die Shell sollten das früher gar nicht nativ übernehmen. Wenn du Kommazahlen berechnen willst, gibt es dafür ein externes Tool, wie zum Beispiel BC, den Basic Calculator.
Man delegiert das also.
Genau. Bash ruft BC auf, schiebt den Text der Rechnung rüber, BC rechnet und schiebt das Ergebnis als Text zurück. Bash ist einfach eine geniale Textverarbeitungsmaschine, vor allem wenn man Werkzeuge wie AUG oder Z dazu nimmt.
Das macht Sinn, aber es erklärt auch diese Stolperfalle mit den Arrays und Strings. Die Quelle hämmert den Prüflingen regelrecht ein, dass sie bei Arrays immer diese genaue Syntax mit den Anführungszeichen und dem @-Zeichen nutzen müssen.
Oh ja, das berühmte Zerstückelungsproblem.
Wenn ich eine Dateinamen habe wie Rechnung, Leerzeichen 2026 PDF und den an eine Schleife übergebe, macht Bash daraus einfach 2 Dateien, oder? Rechnung und 2026 PDF.
Exakt. Und das hat in der Praxis schon unzählige Backup-Skripte zerstört. Aber wenn wir diese Skripte dann wasserdicht programmiert haben, müssen sie auch verlässlich ausgeführt werden.
Richtig. Und das bringt uns zum Cron, dem zeitgesteuerten Butler.
Der klassische Cron-Job. 5 Felder, Minute, Stunde, Tag, Monat, Wochentag.
Und da gibt es diesen faszinierenden Slash-Trick, der in der Prüfungsvorbereitung extrem betont wird. Es geht darum, dass ein Skript zum Beispiel alle 4 Minuten laufen soll. Die Quelle sagt, Sternchen /4 und 0/4 bewirken exakt dasselbe.
Richtig. Beide starten bei der Minute 0 und laufen dann alle 4 Minuten.
Aber man kann auch 2/4 schreiben. Dann startet es bei Minute 2. Warum macht man da so einen Unterschied?
Hier geht es um das gefürchtete Thundering Herd-Problem, also die donnernde Herde.
Okay, das musst du erklären.
Stell dir eine Infrastruktur mit 5000 Servern vor. Alle sollen ihre Logfiles an einen zentralen Server schicken. Wenn alle Administratoren da einfach 0/4 eintragen, wachen diese 5000 Server alle zur exakt gleichen Millisekunde auf.
Oh.
Sie feuern alle gleichzeitig ihre Datenpakete ins Netzwerk. Die Switches im Rechenzentrum werden völlig überlastet und du hast massive Paketverluste.
Ah. Das heißt, durch dieses 2/4 oder 1/4 kann ich den Startpunkt einfach verschieben und die Last entzerren, ohne dass ich 1000 verschiedene Skripte schreiben muss.
Ganz genau. Ein extrem simples, aber mächtiges Konzept.
Architektonisch sehr clever. Und was machen diese automatisierten Skripte meistens? Sie verschieben Daten, sie machen Backups. Das bringt uns zu den Werkzeugen TAR und rsync.
Die Arbeitstiere der Datenübertragung. TAR steht ja historisch für Tape Archive, also Bandlaufwerke.
Genau. In den Notizen gibt es ein Beispiel für ein Backup-Skript mit TAR. Was ich da aber spannend fand, war dieses Locking. Bevor das Skript loslegt, erstellt es eine Log-File oder nutzt den Flog-Befehl, damit es nicht nochmal startet, wenn es schon läuft. Aber warum der Aufwand? Cron startet es doch eh nur stündlich.
Ja, aber Cron ist blind. Cron startet es einfach jede Stunde. Aber was passiert, wenn dein Storage-System gerade extrem unter Last steht und das Packen der Daten heute mal 65 Minuten dauert?
Dann startet Cron das Skript in der nächsten Stunde neu, obwohl das erste noch läuft.
Richtig. Und dann versuchen plötzlich beide Prozesse gleichzeitig, in exakt dieselbe Archivdatei zu schreiben.
Und das Backup ist hinüber.
Irreparabel zerstört. So eine Log-File ist also kein nettes Extra. Das ist eine absolute Überlebensgarantie für deine Daten.
Okay, das Archiv ist dann fertig gepackt. Jetzt muss es vom Server runter. Und hier wird es jetzt richtig interessant. Wir betreten die Welt von rsync.
Mein absolutes Lieblingstool.
Wir hatten ja ganz am Anfang diese Geschichte mit dem fehlenden Schrägstrich. Die Quelle nennt das als Fehlerquelle Nummer 1. Und ich habe mir da eine Eselsbrücke gebaut. Ohne den Slash ist das so, als würde ich dir einen kompletten Aktenordner überreichen.
Mhm. Das Verzeichnis als Objekt?
Genau. Aber wenn ich den Slash an den Quellordner anhänge, dann nehme ich nur den Inhalt und kipp ihn dir lose auf den Schreibtisch.
Eine sehr treffende Analogie. Eine winzige typografische Entscheidung, die echt eine ganze Verzeichnisstruktur ruinieren kann.
Aber was rsync unter der Haube macht, ist ja noch viel faszinierender als diese Syntax.
Du meinst diesen Delta-Transfer-Algorithmus, ja? Weißt du, ohne diesen Algorithmus würde das heutige Internet mit all seinen globalen Content-Delivery-Networks und den ständigen Spiegelungen von riesigen Datenbanken schlichtweg kollabieren?
Weil die Netzwerke überlastet werden. Erklär das mal. Wenn ich eine 50 GB große Datei habe und ändere da mittendrin nur einen einzigen Satz, normalerweise müsste ich doch die kompletten 50 GB neu übers Netzwerk schicken, oder?
Normalerweise ja, aber nicht mit rsync. rsync verschickt nicht einfach blind Daten. Zuerst findet da eine Art mathematischer Dialog zwischen dem Sende- und dem Empfangsserver statt. Das Zielsystem zerlegt seine alte Version der Datei in winzige Blöcke.
Okay.
Und für jeden dieser Blöcke berechnet es zwei verschiedene Prüfsummen. Eine extrem schnelle, sogenannte rollierende Prüfsumme und dann noch einen aufwendigeren kryptografischen MD5-Hash.
Warum braucht man denn zwei verschiedene?
Das ist reine Effizienz. Diese rollierende Prüfsumme gleitet Byte für Byte über die Datei. Das geht rasend schnell und filtert sofort alle Blöcke heraus, die komplett unterschiedlich sind.
Ah, um Zeit zu sparen.
Genau. Nur wenn diese schwache Prüfsumme sagt, hey, das könnte identisch sein, wird zur absoluten Sicherheit noch der starke MD5-Hash verglichen. Der Empfänger schickt dann im Grunde nur eine extrem kurze Liste dieser Hashes an den Sender.
Und der Sender gleicht das mit seiner neuen Datei ab?
Richtig. Und dann schickt er buchstäblich nur noch die geänderten Bits übers Netzwerk. Nicht mal ganze Blöcke. Du synchronisierst also 50 GB und verbrauchst am Ende vielleicht nur 2 Kilobyte an Bandbreite.
Das ist echte angewandte Mathematik. Wahnsinn.
Ein Meisterwerk, absolut.
Wir können jetzt also Server steuern, wir automatisieren sie mit Cron, wir verschieben Daten hochoptimiert mit rsync. Aber in den letzten 10 Jahren gab es ja nochmal einen gewaltigen Paradigmenwechsel.
Oh ja, die Containerisierung.
Genau, wenn ich heute Software ausliefere, reicht es oft nicht mehr, nur den Code zu kopieren. Ich will das komplette Umfeld, die Bibliotheken, alles exakt gleich haben, damit es auf jedem Server der Welt identisch läuft. Willkommen in der Gegenwart, willkommen bei Docker.
Docker wird ja oft so ein bisschen als Magie verkauft.
Ja.
Aber wenn man die Konzepte versteht, die wir gerade alle besprochen haben, dann ist Docker eigentlich nur die ganz logische Konsequenz der Linux-Architektur.
In den Prüfungsnotizen wird da auch extrem viel Wert auf den Unterschied zwischen klassischen virtuellen Maschinen, also VMs, und Docker gelegt.
Das ist auch fundamental wichtig.
Ich stelle mir das immer so vor. Eine klassische VM ist wie der Bau eines kompletten neuen, separaten Gästehauses in meinem Garten. Ich muss eigene Wasserleitungen legen, eigene Stromkabel ziehen. In der IT-Welt heißt das, die VM hat einen komplett eigenen Kernel, eigene simulierte Festplattencontroller. Das frisst wahnsinnig viel RAM und das Booten dauert Minuten.
Und Docker?
Docker ist für mich wie ein neues Zimmer im selben Haus. Es nutzt einfach die bestehenden Wasser- und Stromleitungen, also den Kernel des Hosts, mit.
Das trifft's auf den Punkt. Weil ein Docker-Container eben kein eigenes Betriebssystem bootet. Und hier schließt sich jetzt der Kreis zu unserem allerersten Thema heute.
Zu den Prozessen.
Genau. Ein Docker-Container ist auf der Ebene des Host-Systems nichts anderes als ein ganz normaler Prozess. Du kannst ihn auf dem Host mit exakt demselben PS-AUX-Befehl, den wir anfangs besprochen haben, in der ganz normalen Prozessliste sehen.
Warte mal, echt jetzt? Das heißt, das ist im Grunde alles eine riesige Illusion? Der Container denkt zwar, er wäre ein eigener Server, aber in Wahrheit ist er nur ein Prozess auf meinem Hauptsystem.
Komplett richtig. Das Betriebssystem nutzt dabei zwei Kerntechnologien, um diese Illusion aufrechtzuerhalten. Namespaces und C-Groups.
Was machen die Namespaces?
Die sorgen dafür, dass der Prozess quasi dicke Scheuklappen aufgesetzt bekommt. Wenn du innerhalb des Containers Befehle ausführst, um andere Prozesse zu sehen, sieht er nur sich selbst. Er glaubt wirklich, er sei die Prozess-ID 1 auf einem komplett leeren Server.
Und die C-Groups?
Die Control-Groups sorgen für die harte Ressourcenbegrenzung. Erinnere dich an den Nice-Wert von vorhin, mit dem wir CPU-Prioritäten gesteuert haben.
Ja.
C-Groups gehen da noch viel weiter. Die sagen dem Prozess, du darfst absolut niemals mehr als 512 Megabyte Arbeitsspeicher verwenden. Wenn du es auch nur versuchst, greift der Kernel sofort ein. Docker hat die Virtualisierung also eigentlich gar nicht neu erfunden.
Sondern?
Es hat lediglich extrem komplexe und schwer bedienbare Linux-Features in eine simple, einheitliche Syntax gepackt. Du schreibst einfach dein Docker-File mit Anweisungen wie from oder run und Docker orchestriert diese ganzen Namespaces und C-Groups vollautomatisch im Hintergrund.
Wahnsinn! Wir haben heute echt tief in die Eingeweide der IT geschaut. Vom Managen einzelner Prozesse über die Tücken der Bash-Syntax und die mathematische Magie von rsync bis hin zu dieser Container-Revolution durch Docker.
Eine Reise von der simplen PID bis zum globalen Cloud-Deployment.
Genau. Und warum erzählen wir dir das alles? Selbst wenn du in deinem Job nie in deinem Leben ein Bash-Skript selbst schreiben musst, du verstehst jetzt das Fundament. Du weißt, welche digitalen Werkzeuge unsere Apps, Banken und Netzwerke antreiben. Dieses Wissen hilft dir einfach enorm, technologische Limits realistisch einzuschätzen.
Das wirft allerdings eine wichtige Frage auf, über die man mal nachdenken sollte.
Da bin ich gespannt.
Wir haben heute gesehen, wie komplex diese rohe Basis ist. Linux-Befehle, cron, bash. Und wir haben die moderne Abstraktion durch Docker gesehen.
Mhm.
Durch Docker muss heute kaum noch jemand wissen, wie man komplexe Abhängigkeiten manuell auf einem Host installiert. Es ist alles verpackt. Aber was passiert eigentlich, wenn die Systeme hinter den Kulissen mal wirklich massiv kaputt gehen?
Wenn die Abstraktion nicht mehr funktioniert.
Genau. Was ist, wenn diese Generation Docker die rohen Mechaniken von Bash und rsync irgendwann komplett verlernt hat? Verlieren wir auf lange Sicht das fundamentale Verständnis für unsere eigenen Maschinen, einfach weil wir sie zu gut und zu komfortabel verpackt haben?
Puh, das ist echt ein Gedanke, den du als Hörer mal mit in den Tag nehmen kannst. Wenn es hart auf hart kommt, hilft dir kein Dashboard mehr, sondern nur noch die rohe Kommandozeile. Das war's für diesen tiefen Einblick heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.